Darf ich schon gleich mit einer Frage anfangen? Weil als Wirtschaftler sehe ich deine Gedanken ja durchaus ein bisschen revolutionär, wenn ich das mal so sagen darf, weil die Wirtschaft, angefangen von America First, ne, mit der ganzen Ideologie eines nur Gewinnstrebens und immer wieder besser sein müssen, hat natürlich auch Europa eingesteckt und viele andere Regionen der Welt auch.
Ja, nicht nur Amerika. Wir sind alle ein bisschen begierig.
Ja, das hat unseren Wohlstand irgendwo auch probiert in der letzten Zeit. Also als Wirtschaftler sehe ich natürlich schon auch die Wichtigkeit dieses Gedankengutes von existenziellen Betrachtungsweisen. Insbesondere in der Personalführung. Wo ich mir aber die Frage stelle, ist, mir kommt es so vor wie bei der Klimadiskussion. Nicht jeder weiß, dass die Klimaerwärmung für die Welt eine gewisse Gefahr ist, aber alle sagen sich, ja, das brauchen wir, aber keiner tut was dafür. Ist es mit dieser Frage nicht ähnlich, weil es doch sehr auf den Menschen eingeht und damit kompliziert oder aufwendig oder kostenmäßig ist, dass dieses Gedankengut viel zu wenig in unserem Wirtschaftsdenken verankert ist?
Mhm. Ich sehe es nicht primär als Kostenfaktor, sondern das ist ein Kulturfaktor. Es gibt Unternehmen, in denen dieses Gedankengut ganz gut angesiedelt ist und gepflegt wird. Und da gibt es Vorzeigeunternehmen, auch in Österreich, die Best Place of Work, das sind Unternehmen, in denen so gearbeitet wird. Und in Amerika, Google ist so ein Best Place of Work. Die geben alle Freiheit den Mitarbeitern. Die können ihren Laptop im Garten draußen sitzen, im Rasen sitzen, und die können sich inzwischen massieren gehen. Also unglaublich. Da ist so viel Eigenständigkeit und das motiviert. Die Mitarbeiter sind ja nicht faul. Die Mitarbeiter, die wollen ja auch erleben, dass sie was schaffen können, dass sie produktiv sind. Das gibt ihnen ja auch was. Es gibt ein paar kranke Faule immer. Das ist, also, aber das sind ein paar Prozent. Die Mehrzahl der Mitarbeiter, haben zwar vielleicht nicht den unternehmerischen Geist oder Sinn, aber in ihrem Horizont, in ihrem Bereich, da möchten sie auch erleben können, dass sie was leisten und dass sie was für was gut sind. Wenn man sie nur lässt, wenn man sie Mensch sein lässt, dann kommen sie schon damit. Das ist kein Thema. Es gibt sogar Untersuchungen dazu, die gezeigt haben, dass durch solche Mitarbeiterführung die Produktivität und die Effizienz gesteigert wird. Weniger Krankenstellen sind. Aber das hat eine gewisse Evidenz. Ich glaube, jeder, der mit Unternehmen kennt, weiß, dass die Mitarbeiter, die die Sache gerne tun und einen Sinn sehen und eine Freude haben, und dass die sehr produktiv sind. Also die Geldfrage ist nicht, es ist die Kulturfrage. Und natürlich sind wir alle begierig, oder? Wir selber, oder wer kann so schon von sich sagen, ich verdiene genug? Wann ist genug? Und welches Unternehmen sagt, dieses Jahr haben wir eigentlich ein bisschen zu viel verdient?
Keines.
Da stimmt etwas nicht. Das Maß, die Einschätzung. Und muss ich wirklich immer wachsen? Das ist von Branche zu Branche verschieden, da gibt es auch verschiedene Zeiten, da gibt es auch ein Atemholen und wieder ein Neuansetzen, da gibt es dann Führungssätze und mit dem Führungssätze beginnt wieder ein Neuansatz und so. Es gibt einfach linear zu denken. Aber die Frage ist schon wichtig, welches Unternehmen hat zu viel verdient? Ich finde, Google verdient viel zu viel.
Oder? Amazon,
ja. So. Und Amazon ist brutale Ausbeutung auf der Mitarbeiterebene. Also das ist. Und da gibt es Vorbilder, die wirklich zeigen, wie es nicht sein soll. Und in dem Zusammenhang ist das anonyme Kapital ein Gift. Anonymes Kapital sollte man verbieten.
Zusatzfrage. Du sagst selber, du bist seit 15 Jahren am Wege, dieses Gedankengut irgendwo auch nicht nur als therapeutische Behandlung in Angriff zu nehmen, sondern in Prävention an ja, Multiplikatoren weiterzugeben, um eben dieses existenzielle Denken in Führungskräfteebene wirksam werden zu lassen. Reicht das eigentlich, um dieses Gedankengut in eine Breite zu bringen, wo das dann auch zu einer Kultur wird?
Das ist nicht genug. Das ist nicht genug. Nein. Es ist auch ein Anfang. Es gibt parallel dazu viele Sachen. Annette hat uns auch mal so vorgestellt, neue Führungsstile und horizontale Führung und so. Da tut sich schon einiges und das ist halt auch ein Beitrag dazu. Und ich hoffe, dass halt immer mehr auch werden. Da haben wir schon ungefähr 100 Coaches im deutschen Sprachraum, die das so auch vertreten und danach arbeiten. Und so wird es halt hoffentlich mehr. Und es wird nie ideal werden und es wird immer die andere Position auch geben. Ganz klar ist, weil das schnelle, kurze Geld, das ist einfach eine solche Verführung. Wer kann dem widerstehen, wenn man das schnell machen kann? Und wenn das dann halt einem ein bisschen zu viel kostet, ja, das nimmt man halt mal einen Burnout in Kauf. Oder so. Mein Cousin hat bei Boston Consulting gearbeitet, eine Zeit lang, und da hat er mir gesagt, weißt du, es ist schon verdammt schwer, wenn einem die Karotte so vor die Nase gehalten wird, dann da auszusteigen. Dann hat er noch ein Jahr gebraucht und dann ist er ausgestiegen.
Dann ist er?
Ausgestiegen. Ja, aber man muss auch dann Erfahrungen machen. Und es ist ja auch jetzt vielleicht, also man muss nicht zu päpstlicher sein als der Papst oder so. Dass der da 2 Jahre bei Boston Consulting gearbeitet hat, ist auch okay. Da hat er auch Erfahrungen gemacht und hat gemerkt, das will er nicht. Und da geht die Familie drauf und da ist einfach weg und verdient er halt weniger, aber verdient genug. Oder sagt für mich ist genug. Oder ein VW ist auch genug, das muss nicht mehr sein. Und so. Aber eben, wer schafft die Kurve? Und da liegt sehr viel an einem selbst. Nicht nur das System. Das System tut auch seines dazu bei.
Wir erleben ja tagtäglich, dass die Diskussion um die Arbeitswelt ja nicht nur ein firmenmäßiges, sondern auch ein politisches Problem ist. Das heißt, dass man hier immer wieder an Arbeitsplätze denkt, die wir ja teilweise aus unserem eigenen Wirtschaftsbereich nach außen hin verlegen, wobei außen hin durchaus Asien oder sonst irgendwo Billigländer Produktionen darstellen können und dass da eben das Einkommen für das Auskommen zumeist nicht genug ist. Und da wird natürlich die Stimmung angeheizt über die Frage der Bescheidenheit, ist dann die Latte wesentlich höher gelegt wieder. Was kann man hier in einem gesellschaftlichen Phänomen auch tun, um dieses Gedankengut einen größeren Stellenwert zuzuführen? Gehört es für Psychotherapeuten oder für Coaches nur, oder sollte man da auch in den Ausbildungsstätten oder Vertretungsinstitutionen wie Kammern oder wie Pädagogen irgendwo auch in den wirtschaftswissenschaftlichen Ausbildungen hier den Hebel ansetzen, um diese Breitenwirkung einfach noch zu vergrößern?
Ich hoffe, sie beginnen sich mehr und mehr zu interessieren. Es gibt immer wieder Impulse aus der faktischen Welt, wo man sagt, dass Effizienzen, also Erträge zurückgehen, weil die Motivation weniger wird. Es gibt die Störungskomponente, dass das alles zum Nachdenken gibt. Und dass mehr und mehr Leute das machen. Das werden nie alle sein. Das wäre eine Illusion. Ja. Danke, es waren da Fragen.
Wille zum Sinn.
Ja.
Wie kann ich das verstehen?
Der Wille zum Sinn ist das Motivationskonzept in Logotherapie Viktor Frankl. Der sagt, dass der Mensch eine wirkliche, tiefe, zentrale Motivation hat. Er will Sinn. Und wenn ich keinen Sinn sehe, dann bin ich nicht motivierbar. Und das führt er aus und er kommt zu der provokanten Äußerung, dass er sagt, der Wille, der braucht den Sinn. Ich kann gar nicht etwas freiwillig wollen, weil der Wille ist frei, freiwillig etwas tun wollen, wenn es für mich sinnlos ist. Das können wir nicht. Ich tue es gezwungenermaßen, aus Angst zum Beispiel, aber es ist dann nicht mehr freiwillig. Und wenn es nicht freiwillig ist, nur was wir freiwillig tun, kann sinnvoll sein. Was wir gezwungen tun, erleben wir niemals als Sinn.
Wir können nicht wollen wollen.
Und das ist eben der Wille zum Sinn. Der Mensch will zutiefst Sinn. Wenn es stimmt, dann ist das gar keine Frage. Denn das ist doch ganz klar, dass es sinnvoll ist, wenn ich den Kindern ein Frühstück mache oder wenn ich arbeiten gehe und da mich entfalten kann und sehe, wie das auch im Allgemeinen ganz gute Wirkung hat und ich im Allgemeinen erfolgreich bin, so, dann ist das sinnvoll. Dann stimmt's. Und wenn das aber nicht der Fall ist, dann wird uns das bewusst. Weil wir eben vom Willen her, von unserer Freiheit her, auf Sinn ausgerichtet sind. Das ist das Konzept. Danke. Sie kennen den Begriff, ich bin ganz überrascht.
Ja. Der ist doch sehr...
Schon sehr verbreitet.
Ja, aber...
Weil vor 30 Jahren hat es in Österreich kaum jemand gekannt. Und man freut es mich, dass ich den Begriff da bringe. Ja, es war noch...
Was würde ich vielleicht ein Thema hereinbringen, was mich halt vorne gerade interessiert hat und was vielleicht gerade dazu passt. Mal vielen Dank, dass du die Frage auch gestellt hast. Konnten wir was anfangen? Für mich war es eine sehr gute Auffrischung von vielen Gedanken. Aber es hat mir wieder auch nachdenklich gestimmt zu einer Situation. Heute Vormittag war ein Organisationsentwickler bei uns im Haus und will mit uns gemeinsam auf die Reise gehen in die Zukunft. Und da hat er seine Folie gezeigt, wo drauf gestanden ist, wir müssen die digitale Zukunft meistern. Und ich habe mir gedacht, die Digitalisierung ist wichtig, aber es ist wohl nicht das Einzige, das wir meistern müssen. Jetzt kommen wir wieder zu meiner Frage. Ich glaube, wir leben in einer sehr sich veränderten Welt, vor allem was Digitalisierung betrifft, was meistens ja irgendwo zu Lasten zu persönlichen Beziehungen geht. Und da würde mich ein bisschen deine Einschätzung auch interessieren, wie du siehst, halt auch junge Leute, die einfach sehr stark über Smartphone kommunizieren, also auch die persönliche Beziehung ist nicht mehr so sehr im Fokus. Wir merken das in unserer wirklich digitalisierten Welt, wo halt ein Online-Kanal mehr oder weniger sich auftut. Aber genau deine These, der Mensch soll im Fokus stehen, soll eigentlich in der Beziehung das Wesen ausmachen, kommt dadurch ja mehr und mehr unter die Räder. Oder siehst das du vielleicht sogar als eine Gegenbewegung, die sich gerade genau deshalb wieder mehr vielleicht auch in diese Richtung bewegen wird? Also habe ein bisschen Gedanken gemacht, wenn man versucht jetzt alles einfach nur in diese digitalisierte Welt hinein zu interpretieren. Und ich glaube, da würde sehr, sehr viel verloren gehen von dem, was du völlig richtig auch herausarbeitest.
Ja, also Digitalisierung wird voranschreiten. Und virtuelle Welten werden zunehmen. Es erinnert mich da an die Zeit, wie der Buchdruck erfunden wurde. Da hat man gesagt, ja, das bringt die Menschen weg von ihrem eigentlichen Leben. Die vergraben sich in den Büchern und dann beschäftigen sie sich nicht mehr mit der Welt. Und dann haben die Kinder, also meine Kinder haben Nintendo gespielt und Spielkonsolen kamen auf. Und da kamen die pädagogischen Unkenrufe, die sollten mit Holzspielsachen Türme bauen und solche Sachen. Und Und so hat man immer ein bisschen Angst vor der Zukunft. Ich bin da sehr optimistisch, weil Menschen lernen immer auch mit den neuen, sie interessieren sich für die neuen Dinge. Das ist auch die Aufgabe der Zeit und dieser Generation, sich mit diesen Dingen vermehrt zu beschäftigen und sie an ihren Stellenwert zu bringen. Und so haben es die Menschen seit Generationen gemacht. Wie der Schießpulver erfunden wurde, oder das Dynamit erfunden wurde, oder die Atombombe, also das Atom erfunden. Es sind schon Gefahren, also nicht verharmlos. Und das schon. Wir haben dieselbe Diskussion in der Psychotherapie. Und ich war gerade letzte Woche in Berlin auf einem größeren Psychotherapiekongress und da kam auch der Unkenruf, die Digitalisierung wird die Psychotherapie umbringen. Ich hab sehr viele Therapiegespräche über Skype inzwischen. Und da werden Dinge möglich, die vorher gar nicht möglich waren. Es ist nicht ganz der persönliche Kontakt, aber es kommt. Also es fällt uns gar nicht so. Viel der Erfahrung, das geht gar nicht. Ich habe inzwischen so viel Erfahrung gemacht, dass ich sagen kann, ich kann auch inzwischen auch per Skype. Mit Skype hat man den Vorteil auch, dass man einander sieht. Telefon ist nicht ganz so gut, also zwischendurch kann es auch das Telefon sein. Das hat mich gegen diesen Unkenrufen, ich weiß inzwischen, ich habe gefangen, das geht. Da geht so viel mehr. Und per Skype kriegt man noch viel mehr Leute in solche Gespräche, die sonst gar nicht gehen. Also die Prognose ist für die Psychotherapie in 20 Jahren, wird 80% der Psychotherapie über Skype laufen. Nicht mehr im direkten Kontakt. Also die Psychotherapeuten, vielleicht ähnlich wie bei den Banken, wir werden auch unsere Räume auflassen und brauchen nur noch den Computer. So. Ja. Das ist ein Teil der Digitalisierung. Und es kann dann auch sein, dass durch die Digitalisierung eine Generation später eine Gegenbewegung aufkommt, die dann wieder den persönlichen Kontakt sehr viel mehr forciert, aufgrund der Erfahrung, die man gemacht hat, dann hat man einfach gemerkt, es ist dann doch ein bisschen zu nüchtern oder zu, man gibt sich nicht mehr die Hand, man fühlt sich nicht mehr, man riecht sich nicht mehr, man berührt sich nicht mehr, dass dadurch zu viel verloren geht. Das, mit dem würde ich schon rechnen, aber im Großen und Ganzen, sehr positiv, ein neues Mittel macht mehr möglich. Die Gefahren werden wir zunehmend besser erkennen. Und mit Gefahren umzugehen, das heißt ja Leben. Mhm. Schön, danke für die Frage.
Ich habe mich sehr gefreut, jetzt mal so eine richtig schöne Abgrenzung zu hören. Was ist das Existenzielle im Coaching? Und mir gefällt diese Erklärung auch ungemein gut. Also jetzt bisher immer, jetzt wahrscheinlich so formuliert, dass das Existenzielle nicht so zielorientiert ist. Das erlebe ich eigentlich in einem anderen, aber ich finde es sehr ähnlich. Und was mir gut gefallen hat heute, war so diese Differenzierung zwischen dem Erklären und dem Verstehen. Und während du darüber berichtet hast, ist mir aufgefallen, ich glaube, zu mir ins Coaching kommen ganz viele Leute, die selber in diesem Es-sich-Erklären drin sind. Mhm. Also wie wenn wir selbst auch dazu neigen, also nicht nur ich neige dazu, dir zu erklären, ich neige auch dazu, es mir zu erklären und hänge in dieser Erklärung fest. Mhm. Und so erlebe ich es auch bei Coaches. Ja. Sie hängen so, dass eigentlich eine meiner Aufgaben ist, das irgendwie aufzubrechen.
Ja.
Manchmal lasse ich sie bis ins Lösung finden gehen und an der Lösung scheitern und dann, und dann wird der Verstehensprozess leichter.
Ja.
Aber das fand ich sehr
treffend heute. Eine sehr wertvolle Ergänzung, gerade fürs Coaching, dass wir da Menschen, die sind ja auch, wir sind alle, wir atmen den Zeitgeist. Und der Zeitgeist ist naturwissenschaftlich und positivistisch und the data und evidence-based und so ist das alles. Und so gehen wir auch dann mit uns selbst um. Und dann müssen wir im Coaching den Coaches helfen, dass sie sich ihre Gefühle, ihre Probleme nicht einfach nur erklären, sondern dass sie ein Verständnis, ein Verstehen entwickeln für sie. Sehr fein, danke. Ja, das ist wirklich, da kann man auch sehen, wie wir Opfer des Zeitgeistes sind. Mhm.
Gefangene.
Gefangene. Mhm. Danke. Es ist schon fast 9 Uhr.
Ja, sorry, ja. Vor die Uhr.
Ja, also schön.
Ich bin völlig vorbelastet, was das Thema Viktor Frankl und Existenzanalyse und so weiter
angeht. Das ist auch schön, dass es so Menschen gibt. Ja,
trotzdem, ich beschäftige mich natürlich auch im Rahmen eines Unternehmens immer wieder mit Themen Führung und dergleichen. Und mich würde Ihre Meinung interessieren dazu. Für mich klingt das jetzt sehr einfach, was Sie heute erklärt haben. Es geht um Sinn und es geht um Mensch. Und wie fühlt sich der Mensch in dieser sinnhaften Umgebung auch? Aber was sollten Sie für dem Thema Wertemanagement, Führungsgrundsätze, Leitbilder, alle diese Dinge, die in den vergangenen Jahrzehnten eine große Rolle gespielt haben und die so schwer zu transportieren waren, das geht mir alles obsolet vor, wenn ich Ihnen jetzt zuhöre.
Ja, Wertemanagement ist schon wieder der Versuch, das greift hinüber zum Menschen, Werte, und dann wird es wieder versachlicht. Und damit wird es ihm aus der Hand genommen. Und Führungsleitsätze. Es ist gut, ich habe Führungsziele, Leitsätze und so weiter. Und dann stelle ich sie wieder beiseite, wenn ich mit dem Mitarbeiter rede. Dann habe ich sie im Hinterkopf, im Hintergrund, so als eine Leitschiene oder so. Weil, wenn ich mit dem Menschen rede, da will ich nicht Führungsleitsätze anwenden, sondern da will ich mit ihm sprechen. Da will ich ihm in einen Kontakt kommen, in einen Austausch kommen, ihn verstehen, das, was ihm wichtig ist, und ihm sagen, was mir wichtig ist. Und auch wie das, was ihm wichtig ist, bei mir ankommt, und wie ich das einschätze, und wie das, was mir wichtig ist, bei ihm ankommt, und wie er es einschätzt. Und so treffen wir uns, oder wir stellen fest, wir passen da gar nicht so gut zusammen. Das ist ja auch legitim und ist doch eine feine Sache, wenn wir Klarheit bekommen. In der Psychotherapie gibt es eine parallele Bewegung, die Verhaltenstherapie zum Beispiel übernimmt solche Grundsätze aus dem humanistischen Psychotherapie und sagt, der gute Verhaltenstherapeut, der muss sich authentisch geben. Und wir sagen, nein, sei.
Authentisch geben ist interessant.
Das kann man lernen, das ist dann im Manual aufgeschrieben, wie das aussieht. Nämlich, du musst dem Klienten in die Augen schauen, du musst Rückfragen haben, du musst selbst etwas von dir dazugeben und so weiter. Und das ist alles manual, das kann man und so. Und das ist diese Vertechnisierung, diese Vermarktung, diese Verobjektivierung. Und da verlieren wir den Menschen. Und das ist nicht gut. Das kann schon auch einmal kurzzeitig funktionieren, aber es ist auch für den Therapeuten nicht gut und es ist für die Führungskraft nicht gut, wenn man dann managt. Ja, aber eben Werte, was sind Werte? In diesem existenziellen Verständnis tun wir gar keinen Wertekatalog aufstellen. Also wenn man, ich habe auch mit Unternehmen gearbeitet an den Wertekatalogen und Wertfindungen und ich hätte dem Unternehmen, die das unbedingt wollten, schon sagen können, wir können die vom anderen Unternehmen nehmen, die wir auch gerade aufgestellt haben. Das sind immer dieselben, oder? Dass man da transparent und kundenfreundlich ist.
Mensch
und so weiter. Ja. Es kommt auf das raus. Aber das, was wirklich wichtig ist, ist nicht das, was man dann aufzählt oder so hinstellt, sondern spüren es die Leute? Gibt es ihnen was? Wie leben sie es? Und wie können sie es leben? Und dass man ihnen hilft, das im Mitarbeiterbezug zu leben. Und dann erst sind es Werte, wenn sie gefühlt werden und umsetzbar sind.
Und im Dialog kommen, was heißen diese Werte für uns?
Genau. Eben. Wie wichtig ist mir das und was tue ich dafür?
Ich habe den Eindruck in der Wirtschaft oftmals gewonnen, dass natürlich solche Wertekataloge oder Credos, wie man sie so ausdrückt, und die ganzen Wertskalen sehr modern sind, hype sind, aber dass sie oft manchmal nur so als Entschuldigung dastehen. Man hat eh was getan, weil die Werte nicht gelebt werden.
Ja, ja, klar. Missbrauch kann man mit allem betreiben, auch mit Werten. Ja. Gut. Ja, ich würde sagen, dass wir es hier beenden. Danke für euer Interesse und für Ihr Dabeisein und wünsche noch einen schönen Abend. Wir haben hier